War das der richtige Text? Was hat das mit Advent zu tun? Steiles Ding, Bianca. Mann, Mann, Mann. Kann man mich gut hören? Wenn es zu leise ist, einfach mal melden oder rufen, ja? Ich gehe mal ein bisschen hinter, ne? Das ist ein bisschen cooler für euch, sonst seid ihr so. Erstmal, ich feiere das total, dass ihr Herr Gottesdienst feiert. Ich wusste das gar nicht. Ich fühle mich ein bisschen wie bei Nightwash. Weiß nicht, ob das jemand kennt. Ist ja egal. Ja, genau, das ist so, das sieht nicht so ähnlich. Und ich fühle mich so ein bisschen wie in so einer nordkoreanischen Untergrundkirche. Wenn sich so in den Häusern trifft und die Kinder gehen dann in die WG. Und das irgendwie hat was. Und die ersten Christen haben das genauso gemacht wie ich. Also, mal schauen, gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich freue mich hier zu sein. Ich bin Jonas, ich weiß nicht, ob mich alle kennen. Ich bin bei der OJC. Was heißt denn das? Weiß keiner, ne? Sehr gut. Offensive junger Christen. Wir sind eine christliche Lebensgemeinschaft. Ja, wer Fragen dazu hat, fragt mich nachher. Ansonsten reicht das, ja?
Das fängt mit offensichtlich Jungen irgendwas an.
Aber ja, die werden immer älter. Genau. Ja, ist ja auch wurscht. Ja. Wir wollen ja hier mit dem Geld und so. Erste Frage an euch. Wer hat schon alle Weihnachtsgeschenke? Also wir haben fast schon alle bestellt, glaube ich. Kinder, na, alles klar? Wir malen diesmal nur ein Bild für die Kinder, haben wir gesagt. Weil das haben die bei uns auch immer gemacht und jetzt können wir mal wechseln. So. Genau. Du hast schon alle Geschenke?
Ja, selbstverständlich.
Sehr gut. Wer war schon auf dem Weihnachtsmarkt? Und, war es super?
Nein.
Nein? Warum nicht? Oha. Okay, okay. Wer hat beim Black Friday was geshoppt? Dahin. Ah, ja, sind schon ein paar. Ich habe nachgeschaut. Dieses Jahr weiß man noch nicht, aber letztes Jahr hat Amazon in Deutschland allein 6 Milliarden am Black Friday und am Cyber Monday, also an zwei Tagen, an Umsatz gemacht. 6 Milliarden. Ist krass, ne? Und das sind ja noch viele andere Unternehmen, die machen das ja jetzt alle. Also das ist ja überall und das ist ja nicht nur der Freitag, das ist ja irgendwie die ganze Woche. Ich sehe es noch nicht ganz, aber was ich interessant finde, und es geht heute tatsächlich ums Geld, es geht in dieser Advents- und Weihnachtszeit ziemlich viel ums Geld. Geschenke beim Weihnachtsmarkt. Ich habe letztes Jahr war in der Zeitung so ein Bericht von einer Familie, die haben durchschnittlich fast 100 Euro ausgegeben. Naja, du willst dort mal essen und dort mal fahren und dies und das. Und auch, wenn es um die Spenden geht, ist der Dezember der beste Monat. Was denkt ihr, wie viel Prozent vom ganzen Jahr wird im Dezember gespendet? Wir haben 12 Monate, also 50 Prozent? Oha, 60 Prozent? Der Vikar ist am nächsten. Ich habe gelesen, es sind 20%. Aber vielleicht ist es auch unterschiedlich. Es gibt auch viele, die vielleicht schon mal am Anfang, ich weiß es nicht. Aber tatsächlich ist so jetzt so die ganzen Spendengalas und wie das alles heißt, ein Herz für Kinder und wisst ihr doch selber, ne? Die OJC ist auch ein, also wir leben von Spenden und da sind auch die meisten Spenden im Dezember. Wir machen auch eine Weihnachtsaktion, wo wir Projekte in der ganzen Welt mit Sponsoren und unterstützen, läuft alles im Dezember. Okay? Also, ich glaube, es ist ein seltsames Thema für den Advent, aber ich finde, wir müssen heute übers Geld sprechen, weil mich dieser Konsum und dieses kapitalistische Zeug, also im Advent und sowas von nervt, diese Lebkuchen schon im September. Boah, also da könnte ich echt aggressiv, also ich wäre aggressiv, aber ich hau niemanden, das ist schon mal gut. Ich muss euch sagen, meine Frau wurde neulich beklaut und man hat ihr die Handtasche weggenommen mit allen Karten, so Geldkarte, Kreditkarte und so. Ich habe erst überlegt, die Karten sperren zu lassen, aber dann habe ich gemerkt, der Dieb gibt weniger aus als sie. War nur ein Spaß. Also, noch ein Einbrecher, ein Dieb. Ist nicht bei uns passiert, keine Sorge. Nicht, dass die Kinder noch Schiss kriegen hier. Ein Einbrecher steigt in eine Wohnung ein. Der Mann, der da wohnt, wacht auf. Kein Laut, ganz leise, sagt der Einbrecher. Ich suche nach Geld. Der Mann sagt, gute Idee, ich suche mit. Über Geld spricht man nicht, sagt man. Und ich weiß nicht, wie viele Predigten hast du schon über Geld gehört? 2020? Ja? Fünf?
Drei?
Hier, die Seite ist ein bisschen ruhig. Acht. Ihr wisst aber gut Bescheid. Okay, wenn ich euch jetzt... Nicht schlecht. Gut, dann wisst ihr wahrscheinlich noch mehr. Wie viele Bibelverse gibt es zum Thema Geld und Besitz? Wie viele? Also bei 20 oder 8 Predigten? Was schätzt ihr? Das ist eine Schätzfrage. Wie viele Bibelverse gibt es, denkt ihr, über das Thema Geld und Besitz? 300? 2000? 700? Ihr seid wieder sehr leise. Es sind weniger, aber es sind... Was ist los? 100? 3 bis 5? In der ganzen Bibel? In der ganzen Bibel. Was ist denn los mit euch? Liebe. Wenn ihr. So, jetzt, du wolltest was sagen. Du hast ja schon 8.
Ich habe mal Danke gesagt.
Ich sag's euch, es sind über 2350. Wie viele Gleichnisse hat Jesus gesprochen? Ungefähr 38, 39 Gleichnisse im Neuen Testament. Wie viele gehen zum Thema Geld und Besitz? 28. Das ist falsch.
10.
Ihr vielleicht mal?
15.
16. Es sind 16. Es ist fast die Hälfte. Ne? Es ist viel, ne? Es gibt gar kein Thema, über das Jesus häufiger gesprochen hat, als über das Thema Geld. Glaube, Gebet, Nachfolge. Ist wichtig, oder? Also denken wir singen viele Lieder. Vielen Dank für den Lobpreis, war wunderbar. Aber Jesus hat meistens über das Geld gesprochen. Wie oft sprechen wir über Geld? Geld ist vor allem in Deutschland tabu, ja? Darüber spricht man nicht, ja? Ich kenne Ehepaare, da wissen die nicht mal voneinander, wie viel die verdienen. Ich sage euch mal, was ich verdiene. Also, ich finde, man muss über Geld sprechen. Ich fange mal an damit. Ich habe nach der Schule für ein Jahr in Israel gelebt, habe ungefähr für Kost und Logis gearbeitet, 6 Tage die Woche in Schichten im Sterbehospiz in Jerusalem, habe 80 Euro Taschengeld und habe kostenlos da gewohnt. Als Student habe ich gemeinsam mit meiner Frau in Leipzig gewohnt, von BAföG gelebt. Wir hatten zusammen ungefähr 850 Euro. Dann war ich ein halbes Jahr arbeitslos, hatte Arbeitslosengeld, es war ungefähr genauso. Als VK habe ich 1024 Euro verdient. Ist gestiegen, ne? Ah, du Sack. Nein, Entschuldigung, sagt man nicht. Als Pfarrer... Ich war Pfarrer in Sachsen, habe ich verdient, da war ich knapp 10 Jahre Pfarrer, netto zuletzt 4.930 Euro. Gut, oder? Viel zu viel, ne? Ich habe immer gesagt, kannst du 2 Leute davon anstellen. Jetzt bin ich aber bei der OJC. Ich bin abgestiegen. Wir verdienen gemeinsam als Paar 1.300 Euro für die ganze Familie. Wir bekommen aber die Wohnung und das Auto gestellt, muss man sagen. Es ist weniger, aber es reicht. Meine Kinder, die Großen sind da, finde ich cool, dass die jetzt immer mal eine Predigt von mir hören, finde ich gut. Werde ich heute Abend mir wieder was anhören, wie es war. Die haben jetzt mal gefragt, seid ihr eigentlich reich? Und da habe ich gesagt, gute Frage. Dann habe ich gesagt, wir sind so reich, wir sind kinderreich, wir sind reich durch Jesus, der uns reich beschenkt. Und sie sagt, ja, ist gut, ist gut. Und jetzt vom Geld her, sind wir reich? Wusste schon, dass Sie das wissen wollen. Dann haben wir so ein bisschen erzählt, wie viel wir haben, was wir verdienen. Fanden Sie interessant. Seitdem kriegen Sie auch Taschengeld. Konnten wir lange rauszögern. Übrigens, heute ist der Erste, ne? Naja, egal. So weit dazu. Ich will darüber sprechen, weil ich finde es wichtig, dass wir dieses Tabu brechen. Jesus hat über Geld gesprochen, lasst uns über Geld sprechen. Ich glaube, damit wird auch die Macht dieses Mammon gebrochen. Wenn es so stillschweigend ist, ich glaube, das ist gefährlich. Jemand kommt zu einem seelsorgerlichen Gespräch und der Pfarrer oder so, der sagt, bitte bringen Sie Ihren Kontoauszug mit. Wieso das denn? Ich will über geistliche Dinge sprechen. Dann sagt der Pfarrer, ja, genau. Die Art und Weise, wie wir mit Geld umgehen, ist ein deutlicher Indikator dafür, wie es bei dir im geistlichen Leben läuft. Das finde ich höchst interessant. Dein Umgang mit Geld zeigt ganz viel über deinen Glauben und deine Beziehung zu Jesus. Noch eine andere Geschichte, weil ich Geschichten so mag und Jesus ja auch immer Geschichten erzählt hat, Gleichnisse. Eines Tages kommt einer zu einem Rabbi, einem jüdischen Lehrer, und will ihn fragen, Rabbi, warum sehen die Menschen, die viel Geld haben, oft unglücklich aus und die Menschen, die wenig Geld haben, oft fröhlicher aus? Müsste es nicht umgekehrt sein? Genau. Der Rabbi sagt, ich will es dir erklären. Schau durchs Fenster. Also am Tag, da sieht man was. Schau hier durchs Fenster, was siehst du? Man sagt, ich sehe viele Menschen, ich sehe traurige und fröhliche. Dann nimmt der Rabbi eine Silberscheibe, wie so eine Metallscheibe, und hält es hinter das Fensterglas. Dann fragt er, und was siehst du jetzt? Na, was soll ich sehen? Jetzt sehe ich nur noch mich selber. Der Rabbi sagt, da hast du die Antwort auf deine Frage. Glas ist durchsichtig, du siehst die anderen. Legst du etwas Silber hinters Glas, wird es ein Spiegel und du siehst nur noch dich selbst. Ist doch genial. Ein bisschen Silber und wir können nur noch uns selber sehen. Ein bisschen Silber und der Egoismus wächst. Ich weiß nicht, wie ihr den Eindruck habt, aber ich habe den Eindruck, wir in unserer westlichen Welt, Europa, Amerika, geht es wirtschaftlich sehr gut. Ja? Die meisten haben viel Geld, außer die Studenten, ne? Aber das ist okay. Ne? Aber so grundsätzlich, es ist ja kostenfreies Studium, wir haben grundsätzlich relativ viel Geld, wir sind reiche Länder. Erste Beobachtung und zweite Beobachtung, das Christentum im westlichen Europa und Amerika ist eher relativ klein. Das Christentum wächst dort, wo es den Leuten eher schlecht geht. In Asien, in Afrika, ist ein bisschen holzschnittartig, ja? Aber es gibt so eine gewisse Tendenz und vielleicht hat es genau mit dieser Silberscheibe vom Rabbi zu tun. Geld hindert den Blick auf Gott, hindert den Blick zum Mitmenschen. Vielleicht haben wir in unserer westlichen Welt so wenig Erfahrungen mit Gott, weil wir so geldorientiert sind. Johannes Paul II., der ehemalige Papst, der hatte mal gesagt, der Marktkapitalismus ist die erfolgreichste Religion aller Zeiten. Wir sind alle, jetzt auch wir im Osten seit 3 Jahrzehnten, sind sehr geprägt von dem, was es heißt, Konsum, Kapital, Geld. Und das ist so tief in unserer DNA, dass es mehr mit uns macht, als wir glauben. Eigentlich sind wir alle manipuliert. Ist nicht von mir, von Klaus Klages, aber ich fand es total genial. Wir sind manipuliert. Wir tanzen bis heute ums goldene Kalb. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hinterfrag dich mal in deinem Alltag, wie viel Zeit verwendest du, um einzukaufen, analog oder digital, um Sachen zu vergleichen, um zu gucken, wie teuer ist jetzt der Benzin oder der Diesel, wie teuer ist jetzt das Handy oder das Gerät, was ich kaufen will, oder wie viel Zeit verbringst du damit beim Raussuchen, beim Kaufen und dann auch die ganze Zeit, die du hast mit diesen Dingen, die du dir gekauft hast. Wie viel Zeit verwendest du damit? Und ich will gar nicht auf euch zeigen, mir geht es doch selber so, wenn ich im Supermarkt bin und da ist beim Joghurt so ein Schild, irgendwie so ein gelbes Schild, Rabatt, 10%. Das finde ich toll. Da greife ich zu. Auch wenn ich sonst den Joghurt nicht so oft nehme, aber 10 Cent gespart, das finde ich gut. Das gefällt mir. Da bin ich dabei. Nicht falsch verstehen, Geld ist an sich nichts Schlechtes. Geld ist an sich nichts Negatives. Geld ist, würde ich sagen, etwas Neutrales. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ihr versteht, was ich damit meine. Wir kennen im Alten Testament Abraham und Hiob und Salomo. Hey, das waren damals wahrscheinlich einige der reichsten Menschen der bekannten Welt. Die waren super reich. Die hatten gesegnete Herren und gesegnet. Sie haben diesen Reichtum als Segen von Gott erlebt. Oder ihr kennt vielleicht auch, im Neuen Testament wird berichtet von Frauen, die wohlhabend waren, die Jesus gedient haben, die ihn unterstützt haben. Ich will nicht sagen, dass Geld schlecht ist. Überhaupt nicht. Was ist das Problem an Geld? Nicht das Problem, was ist die Gefahr? Die Gefahr ist, dass alles, was mit Geld und Besitz zu tun hat, dass es dazu neigt, unsere menschlichen Grundbedürfnisse, wir haben viele, aber ich nenne jetzt mal die Grundbedürfnisse Sicherheit und Anerkennung, sind zwei sehr wichtige Grundbedürfnisse unseres Lebens und die sind sehr wichtig. Geld und Besitz neigt dazu, diese Grundbedürfnisse in unserem Leben stillen zu wollen. Dann wird es gefährlich. Und ich glaube, das passiert viel stärker, als wir es glauben. Geld, sagt mal jemand, ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr. Und jemand anderes, Cyprian von Karthago, ein alter Kirchenvater, sein Geld besitzt ihn viel mehr, als dass er es besitzt. Das ist die Frage. Besitzt du etwas oder besitzt es dich? Worum geht es mir? Mir geht es darum, dass wir, ob nur gestandener Christ, seit Jahrzehnten dabei oder ganz frisch dabei oder neugierig, völlig egal. Ich glaube, es geht darum, dass wir immer wieder, weil wir in dieser geprägten Gesellschaft leben, dass wir immer wieder eine innere Freiheit zum Thema Geld und Besitz gewinnen, eine innere Gelassenheit, eine innere Distanz. Was, das ist vielleicht eine gute Testfrage, was bleibt von dir, wenn man dir all dein Geld nimmt? Wenn man dir all dein Besitz nimmt, dein Handy, vielleicht deine Wohnung, vielleicht dein Haus oder dein Konto oder das, was du hast, ob viel oder wenig, völlig egal. Wer bist du und was machst du, wenn all das weg ist? Vor kurzem kam mal ein älterer Mann zu mir und er hat gesagt, das ist genau mein Thema gerade. Ich bin Mitte, Ende 80, ich muss mich um mein Haus kümmern. Ich muss es eigentlich abgeben. Es fällt mir aber schwer. Ganz frommer Mann. Er hat gesagt, das ist genau mein Thema. Wer bin ich eigentlich ohne dieses Haus, an dem ich mein ganzes Leben lang rumgebastelt und investiert habe? Ihr kennt alle das Wort Mammon, oder? Kennt ihr das? Mammon ist so ein Wort für Geld, ja? Und Jesus sagt in der Bergpredigt, niemand kann zwei Herren dienen. Du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Mammon ist so ein Wort für Geld für uns, ja? Aber weißt du, was Mammon heißt? Ich habe nochmal nachgeschaut. Mammon ist ja, man hört es ja, ist ja nicht jetzt so das deutscheste Wort, was es gibt, ja? Mammon kommt wahrscheinlich aus dem Aramäischen und heißt Gegenstand des Vertrauens. Das, worauf man traut, das, was zuverlässig ist, das Feste, die Sicherheit. Merkt ihr das? Grundbedürfnis. Mammon, dann wird es gefährlich, wenn Geld und Besitz zu dem werden, worauf ich vertraue. Ich bitte dich, trenne deinen Selbstwert von deinem Kontostand. Ich finde es auch cool, viel Geld zu verdienen. Als ich zum ersten Mal gesehen habe, hey, ich habe mein erstes Gehalt als VK, ist cool. es macht was mit dir. Es war cooler, als ich vorher arbeitslos war oder irgendwie von BAföG gelebt habe. Trenne dich immer wieder von deinem Einkommen, deinem BAföG, was auch immer. Vielmehr vertraue, dass Gott dich versorgt. Das ist meine Frage an dich. Vertraust du darauf, dass Gott dich versorgt mit dem, was du brauchst? Auch wenn es vielleicht manchmal nicht so scheint. Vertraust du darauf, dass es reicht, sein Reich, dass sein Reichtum für dich genügt? Im Philipperbrief gibt es auch diesen Satz, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Kennt ihr, oder? Philipper 4,13? Mega, oder? Den kann man über so einen Superman-Spruch, ja? Ich kann alles mit Jesus. Ja? Ich liebe diesen Bibelvers. Er meint nur nicht das. Was Paulus dort schreibt, Zusammenhang ist immer gut, er schreibt dort, wenn ich viel habe, komme ich damit zurecht. Und wenn ich wenig habe, komme ich damit zurecht. Ich kann mir genügen lassen, so viel mir ist, oder so ähnlich heißt es da, ja? Lest es gerne nochmal zusammen, aber das ist mir wertvoll geworden, auch in meiner, ich sage es mal, unterschiedlichen Einkommensbiografie, die ich hinter mir habe. Es war auch ein bewusster Schritt zu sagen, ich will mal wieder weniger haben, das ist gut, das tut mir auch mal gut. Weniger Geld zu verdienen, weniger Geld zu haben, frei zu werden. Das ist mein erster großer Punkt heute. Gewinne immer wieder neu eine innerliche Freiheit und Distanz davon. Und Vertrauen auf Gottes Versorgung. Und zweiter Punkt, daraus folgt dein konkreter Umgang mit Geld. Wenn das erste klar ist als Fundament, dann kannst du auch anders umgehen mit dem Geld. Und für uns Christen ist es wichtig, einen guten biblischen Umgang damit zu finden. Ich mache mal, bevor ich noch ein bisschen was ausführlich sage, 6 Punkte, wo ich mal einfach so ein paar Schlaglichter werfe. Zack, 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 zack. Und vielleicht ist eins, wo du sagst, das ist genau mein Punkt. Dann merkt ihr den und die anderen kannst du vergessen. Erstens, sei ein zuverlässiger Verdiener. Das D groß geschrieben. Sei ein zuverlässiger Verdiener. Zweitens, sei ein großzügiger Geber. Drittens, sei ein weiser Sparer. Viertens, sei ein vorsichtiger Schuldner. Fünftens, sei ein vernünftiger Verbraucher. Und sechstens, sei ein sonntäglicher Genießer. 6 kurze, knackige Punkte, aber ich finde, es ist schon gut angerissen, wie wir gut mit Geld umgehen können. Was ich dir mitgeben möchte, Geld ist ein geistliches Thema. Bei all dem, was du ausgibst, jetzt nicht vielleicht bei jedem Joghurt, aber du weißt, was ich meine, nimm doch Jesus mit hinein. Jetzt nicht nur, wenn es darum geht, wie viel gebe ich heute in die Kollekte oder so, sondern auch, braucht es das neue Handy oder nicht? So, nimm doch Jesus mit in deine finanziellen Entscheidungen hinein. Soll ich das sparen? So, es ist und bleibt ein geistliches Thema. Alles Geld, was du hast, aller Besitz, den du hast, die Bibel ist da ziemlich klar, gehört dir nicht. Psalm 24, macht hoch die Tür, kennt ihr? Haben wir heute nicht gesungen, aber ist so das klassische Lied für den ersten Abend, macht hoch die Tür, kennt ihr, ne? Kommt aus der Bibel, Psalm 24, und der Psalm geht los mit, die Erde ist des Herrn und alles, was darin ist. Das heißt, alles, was ihr hier seht, gehört eh alles Gott. Hey, du kannst entspannt sein. Alles, was dir anvertraut ist, ist nicht dein Besitz, sondern ist dir geliehen, ist dir, du bist ein Verwalter. Geld und Besitz ist nur so lange wichtig, wie wir hier auf der Erde sind. Luther hat gesagt, das Leichenhemd hat keine Taschen. Jakobus 5, Jakobus schreibt, euer Reichtum ist verfault. Das Gold ist verrostet. Da ist ein Typ, er bringt sein Erspartes, ist nur eine Geschichte, ist nicht in echt so, ja. Der hat sein ganzes Leben gespart und hat am Ende sein ganzes Vermögen in Goldbarren getauscht. Und kommt jetzt nun mit seinem Goldbarren, ein ganz schönes Ding, in den Himmel, ist mächtig stolz, trägt ihn so vor sich her und will so gucken, was haben die anderen so. Und er wird aber wenig beachtet und die Leute sagen so, was willst du mit dem Pflasterstein hier? Hier sind selbst die Straßen aus Gold. Hier zählen andere Werte. Ihr wisst, das neue Jerusalem wird so beschrieben mit alles ist Gold und glänzt. Alles, was du hast, ist dir anvertraut für die Zeit, die du hier auf der Erde lebst. Das heißt auch, dass wir manches abgeben und weitergeben, weil wir es gerade nicht brauchen. Unter Christen ist sehr bekannt der Zehnte, stimmt's? Kennt ihr alle, ne? Der Zehnte. Wisst ihr, woher das kommt? Ja, auch, ne? Ihr seid alle so fromm und klug und sehr gut. Ich sag's nur ganz kurz. Melchisedek, ganz weit vorne, ein Priester hat Abraham, Noah? Oh, Abraham. Gut, wir machen das zusammen. Hat Abraham gesegnet und der hat wiederum seinen Zehnten an so sein, was er so von seinen Feinden abgenommen hat, ihm gegeben dafür. Daher kommt das ursprünglich. Und dann hat sich das so entwickelt, dass in Israel die Leute ihren Zehnten gegeben haben für die Priester, die Leviten und für die Armen. Und da hat sich das eingebürgert, Maleachi 3 ist noch so ein ganz wichtiger Bibelvers dazu, hat sich auch auf uns Christen übertragen. Ich finde das auch sehr gut. Was ich aber dazu sagen möchte, Gott geht es nicht um die 10%. Manche fragen dann noch, brutto oder netto? Ich sage dir, so geht's nicht. Es geht nicht darum, dass du sagst, 10%, die gebe ich Gott, der Gemeinde, ein Brot für die Welt, irgendwie ein Patenkind und tralala. Was ist mit den 90%? Damit kannst du nicht machen, was du willst. Trenne doch nicht einen Bereich, der irgendwie göttlich ist und einen Bereich, der irgendwie dir ist. Alles, 100% sind dir anvertraut von Gott. Besprich 100% mit Gott und dann kann es sein, dass du mal vielleicht nicht 10% deines Geldes oder Einkommens spendest oder für die Gemeinde gibst oder was weiß ich, oder für die OJC. Na? Dann kann es auch mal sein, dass es 20% sind und manchmal auch nur 5. Und manchmal geht es vielleicht gar nicht auch nur ums Geld, manchmal geht es vielleicht auch um deine Zeit oder um deine Gaben. Verstehst du, was ich meine? Das ist ein großes Ding. Überhaupt das mit den 10%. Ihr kennt die Geschichte mit der armen Witwe, die Jesus beobachtet, die viel weniger gibt als die anderen. Die Reichen, die geben viel, viel mehr. Aber entscheidend ist nicht, wie viel sie gegeben hat, sondern wie viel am Ende übrig geblieben ist. Und bei ihr ist eben fast nichts übrig geblieben, bei den anderen ganz viel. Irgendjemand hat schön geschwäbelt vorne. Ne? Das hat mir gut gefallen. In Süddeutschland heißt da die Kollekte manchmal noch Opfer. Kennst du auch, ne? Das Geld, was man in der Gemeinde einsammelt, es soll nicht nur, wir sammeln mal ein bisschen was, habe ich noch irgendwie einen Pfennig dabei oder einen Euro, ist es ein Opfer. Ein Opfer heißt, es tut mir auch weh. Verstehst du, wie ich meine? Also mal ein bisschen die Dimension zu verstehen. Ein cooles Zitat von Francis Bacon, ich glaube irgendein Philosoph, schon lange tot, der hat aber mal cool gesagt, Geld ist wie Dung, also Kacke. Also, ja. Geld ist wie Dung, es ist nicht gut, außer wenn man es verteilt. Hat mir gut gefallen. Wie viel gebe ich, dass es verteilt wird? Ich schließe mit einer kleinen Aktion. Ich habe im Kunstunterricht in der 10. Klasse, da sollten wir wie so experimentelle Kunst machen. Kennt ihr das? Ich konnte nie gut malen. Deswegen habe ich mich gefreut auf sowas. Ja, manche, die haben irgendwie so eine Banane irgendwie rangehangen. Hier Boys oder so, 6 Millionen Euro. Ja, habe ich jetzt erst wieder gelesen, sowas Ähnliches. Wir sind in die Dresdner Neustadt Fußgängerzone gegangen, haben uns da hingesetzt, inspiriert von Arno Backhaus, haben so eine Schale hingestellt und haben gesagt, wir sind reich, bedienen Sie sich. Und haben uns da hingesetzt und haben quasi Betteln umgedreht. So haben wir es auch genannt, Netep, also Betteln von hinten. Und es war interessant, die Leute wussten nichts damit anzufangen. Am ehesten noch Kinder, die dann mal so sich ein bisschen was genommen haben. Erwachsene nicht, haben das nicht verstanden. Gegen den Strich unserer Zeit. Aber du kommst ins Gespräch. Wir sind reich, reich beschenkt. Wir sind reich beschenkt. In dem Kapitel, wo Paulus über die Kollekte schreibt, 2. Korinther 8 und 2. Korinther 9, wo die Gemeinden solidarisch miteinander umgehen, da hat er einen Bibelvers, der jetzt auch in der Weihnachtszeit viel kommt. Der, der reich war, wurde arm, damit wir, die arm sind, reich werden. Luther hat das den fröhlichen Wechsel genannt. Das heißt, Jesus war super reich im Himmel, ist aber arm geworden, ist Mensch geworden, ist ans Kreuz gegangen, damit wir reich werden können. Ist total cool und Paulus benutzt das als Begründung für Kollekte, dass wir Anteil geben, dass wir uns unterstützen gegenseitig, auch untereinander, dass wir solidarisch sind, wie die Urgemeinde, dass wir geben, wenn wir mehr haben, als wir brauchen und auch, das kommt auch dazu, dass wir auch empfangen, das fällt uns ja manchmal schwer in Deutschland, dass wir empfangen, wenn wir es manchmal brauchen und auch annehmen können. Darin sind wir ja oft echt schlecht. Zurück zur Aktion. Wo habe ich es? Ich mache mit euch jetzt auch am Abschluss eine kleine Aktion. Ich habe was mitgebracht. Der ist sogar echt, kann man sehen. Und ich finde, der ist nicht nur echt, der ist auch echt, echt schön. Ne? Der ist ganz, den nimmt er gleich, ne? Gleich, zack. Zum 20 Predigten zum Thema Geld, zack, bin ich dabei. Ist ein ganz schöner Schein, ne? Also der ist, ich habe auch geguckt, dass er keinen Knick hat. Der sieht toll aus, oder? Wie viel ist er wert? Woher weißt du das? Okay, ich könnte dir jetzt auch noch eine Null dran malen. Aber warum stimmt das mit den 100?
Weil das die Bank so gesagt hat.
Ah, interessant. Weil das die Bank gesagt hat. Näher sogar die EZB, Europäische Zentralbank und die Bundesdruckerei. Ich habe nochmal nachgeschaut. Und weil wir uns als Gesellschaft darauf auch geeinigt haben. Ist interessant, ich will das nur kurz andeuten. Aber eine externe Institution hat festgelegt, dieses Stück Papier ist mehr wert, als es vom Material ist. Es ist zwar kunstvoll und hier mit den Dingern und so, ne? Ist nicht so leicht. Ich weiß nicht, wie viel vom Papier wert und so, vom Druck und so. Aber es sind 100 Euro, es ist mehr wert, als es darstellt. Eine externe Institution hat es festgelegt. Und ich finde, dieser schöne Schein ist zu Recht 100 Euro wert. Und jetzt frage ich euch, wir sind leider nicht draußen, deswegen wird er nicht noch dreckig, aber wir können ihn auch noch ein bisschen zerreißen. Ich mache ihn jetzt nicht ganz kaputt, man kann ihn umtauschen, aber es ist mir jetzt zu mühsam. Aber er hat immer einen Riss und ist, wie viel ist er jetzt wert, dieser hässliche, zerknitterte Ding? Aber warum denn? Der sieht dann gar nicht mehr schön aus.
Steht aber immer noch das Gleiche drauf.
Na warte, müssen wir es hier durchstreichen. Ihr habt recht, es ist genau gleich viel wert. Für mich ist es ein Gleichnis für dein Leben. Manchmal fühlen wir uns ganz hübsch und glatt und toll und sind stolz auf unsere Leistung, dann fühlen wir uns manchmal wertvoll. Aber manchmal, ich kenne jedenfalls solche Situationen, da fühle ich mich mehr so zerknittert, zerrissen, bisschen dreckig, nicht so toll. Meine Leistung war nicht perfekt. Meine Note war nicht perfekt. Mein Umgang mit meinen Kindern war okay, aber nicht perfekt. Mein Umgang mit meiner Frau nicht perfekt. Mein Umgang mit dem Geld, versteht ihr, wie ich meine? Aber egal, was ich selber von mir denke, empfinde und fühle, unabhängig davon, eine externe Institution, nämlich der Schöpfer im Himmel, hat definiert, du bist immer noch genauso viel wert. Egal, wie du dich fühlst, egal, was du zu dir sagst, egal, was andere zu dir sagen. Wir haben es vorhin gesungen, der Blick der Liebe Gottes ist mehr als aller Reichtum dieser Welt. Das ist das, was ich als Letztes sagen möchte. Jesus Christus kommt in unsere Welt, um dich reich zu machen und zu beschenken. Ihn hat das alles gekostet, nämlich sein ganzes Leben. Für dich ist es kostenfrei, hoffentlich nicht umsonst, aber gratis. Gratia die Gnade. Du bist reich beschenkt. Auf dieser Grundlage kannst du frei sein von Geld und jeglichen Besitzstreben und kannst gut mit deinem Geld umgehen. Gott segne dich dafür. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass wir hier zusammen sind. Danke, dass du uns Geld anvertraust, Besitz anvertraust, mal mehr und mal weniger. Und ich bitte dich für jeden, der heute da ist, dass du uns innerlich frei machst von dem Vielen oder Wenigen, dass wir unseren Wert nicht davon abhängig machen, sondern allein von dir abhängig machen. Du bist der, der uns reich macht. Stärke unser Vertrauen, dass es reicht, dein Reich, dass du uns reich machst und dass du uns versorgst, Stück für Stück, Tag für Tag. Stärke unser Vertrauen und schenke uns einen guten Umgang mit dem Geld und dem, was du uns anvertraust. Ich bitte dich für jeden, der heute hier ist, dass du ihm das, was für ihn wichtig ist, im Herzen bewahrst und dass dein Geist ihn verändert. Amen.